Ich glaube, wir müssen uns als Journalist einfach mal ehrlich machen und sagen, egal was wir tun, werden wir ausgenutzt, in Anführungszeichen. Mhm. So, wir werden immer von Karren gespannt. Wenn man, ich sag's jetzt mal flapsig, wenn man allen einen auf den Sack geht, dann ist man nicht in einer Schublade drin. Und wenn man nicht in einer Schublade drin ist, dann haben selbst die, die man kritisch, sagen wir mal, behandelt an einer Stelle, trotzdem so einen gewissen Respekt davor. Journalismus ist ein People's Business. Es ist egal, ob ich das investigativ mache, ob ich Wissensredakteur bin oder ob ich Lokalredakteur bin, völlig wurscht. Wenn ich nicht mit Menschen umgehen kann, wenn ich nicht neugierig auf Menschen zugehen kann und wenn ich nicht einfach, wenn ich auch Angst habe, mit denen zu reden, dann sollte man lieber irgendwas anderes werden.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zum Turi 2 Podcast. Heute im Rahmen unserer Themenwoche Zeitungen. Wir werfen einen Blick in den Maschinenraum der Recherche und fragen uns, wie funktioniert das Handwerk des investigativen Journalismus in der Praxis. Dafür sind wir zu Gast bei Lars Petersen, dem Investigativchef der Premium-Gruppe von Axel Springer. Er recherchiert mit seinem Team für Marken wie Welt, Politico und Business Insider. Petersen verrät uns, wie man Menschen zum Reden bringt, warum man als Journalist keine Angst vor Anwaltsschreiben haben sollte und weshalb eine transparente Fehlerkultur so wichtig ist. Außerdem ordnet er ganz offen ein, wie er selbst damit umgeht, wenn der Spieß umgedreht wird und plötzlich der eigene Verlag, der mächtige Springer-Konzern, ins Visier von investigativen Journalisten gerät. Einblicke in ein hartes, aber spannendes Geschäft. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2 und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Turi 2 Podcast, Lars Petersen.
Hallo.
Turi 2 darf heute zu Gast sein im Podcaststudio von Springer in Berlin. Welche Produktionen gehen hier normalerweise über die Bühne, wenn wir nicht hier den Turi 2 Podcast aufzeichnen?
Wir machen hier beispielsweise Macht und Millionen, den True Crime Podcast von Business Insider, oder hier wird auch zum Beispiel der Podcast von Ulf Poschardt gemacht, und eigentlich alle Podcasts, die wir bei Springer in der Premium-Gruppe machen, die entstehen hier.
Wir starten wie fast immer im Turi 2 Podcast mit unserem Fragebogen zur Person, 7 Sätze zum Vervollständigen.
Das wollte ich als Kind werden.
Ich wollte als Kind ehrlicherweise schon immer Journalist werden, also wirklich total langweilig, aber ich konnte mir irgendwie nie was anderes vorstellen.
Der beste Rat meiner Mutter.
Der beste Rat meiner Mutter war, mach einfach das, was du für richtig hältst.
Ich habe unterschätzte Talente als...
Also ich würde von mir behaupten, ich habe unterschätzte Talente als Koch. Also ich koche wahnsinnig gerne. Manchmal würden auch manche sagen, dass ich vielleicht auch durchaus ab und an Komiker bin. Aber ich würde da eher auf den Koch bleiben.
Meine heimliche Schwäche.
Oh, meine heimliche Schwäche ist ehrlicherweise Schokolade. Aber das ist auch keine heimliche, sondern wirklich eine sehr offensichtliche Schwäche. Ich liebe vor allem Nougat-Ringe. Das kenne ich noch aus der Schulzeit heraus. Und Nougat-Ringe sind fantastisch.
Mein Vorbild.
Ich habe nicht wirklich ein echtes, einzelnes Vorbild. Aber ich habe angefangen von meinen Eltern, die ich wirklich sehr schätze für das, was sie auch gemacht haben und mich geprägt haben. Aber auch das Glück gehabt, dass ich sehr viele Wegbegleiter hatte, auch journalistisch, Kayhan Özkens beispielsweise, die mich wirklich geprägt haben und auch wirklich weiterentwickelt haben.
Mit diesem Spruch würde ich für mich werben.
Ruf mich an und wir gehen was essen und quatschen.
Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
Oh, ich hasse es, wenn die traurige Musik spielen oder sowas. Also das fände ich wirklich furchtbar. Also ich finde, ich glaube ja tatsächlich sowieso daran, dass man auch im Zweifelsfall ein Leben nach dem Tod hat. Also insofern, ich blicke da ganz optimistisch drauf.
Das heißt, Sie sind ein religiöser Mensch?
Also ich bin... insofern glaube ich ein religiöser Mensch, dass ich nicht jetzt sozusagen an sehr dogmatisch irgendwie das Kirchliche glaube. Also ich bin jetzt kein Kirchgänger, ja. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende in die Kirche oder so. Aber ich glaube schon, dass es Gott gibt. Ich glaube schon, dass es irgendeine spirituelle Macht gibt. Ich bin zur Schule gegangen in einem in einer Schule, die der Palutinerorden geführt hat, in der Nähe von Bonn. Und ich bin zwar evangelisch von Hause aus, das ist eigentlich ein katholischer Orden, aber da kriegt man ja schon so ein bisschen eine gewisse Prägung dann mit. Und ich fand das immer etwas Positives. Diesen Glauben, da gibt es etwas, der da irgendwie die Geschicke der Welt lenkt oder auch nicht lenkt, wenn man sich so manche politischen Themen anschaut. Aber ich fand das immer ganz gut. Insofern, insofern bin ich eigentlich schon religiös.
Mhm. Prägt diese religiöse Grundhaltung in gewisser Weise auch Ihre Arbeit oder ist das getrennt davon?
Also das ist mir ehrlicherweise nicht bewusst. Ich würde sagen, dass ich, so haben wir auch zum Beispiel unsere Kinder erzogen oder erziehen sie, dass man schon sagt, dass man mit anderen einfach fair umgeht und dass man so umgeht mit anderen, wie man auch oder wie andere auch mit einem selber dann umgehen. Das ist schon was, wo ich, sagen wir mal, zumindest aber drauf achte. Also ich möchte schon eigentlich so wahrgenommen werden, dass ich auch fair bin. Also wenn, dass ich eben niemanden jetzt irgendwie über den Tisch ziehe oder so, ja. Also das will ich schon nicht, weil ich will ja dann auch nicht über den Tisch gezogen werden. Also ich möchte schon gerne, und dafür stehe ich dann auch schon, wenn ich Zusagen mache, dann werden die eingehalten. Wenn ich mit jemandem direkt und offen und transparent umgehe, dann erwarte ich das auch von jemand anderem. Also insofern, sagen wir mal, ein gewisses christliches Weltbild sicherlich schon irgendwo auch da.
Ja. Sie sind ja Investigativjournalist. Ne? Das ist aus meiner Sicht immer das Härteste, aber auch das Spannendste, was man im Journalismus machen kann. Wann war Ihnen klar, ich werde ein Investigativer?
Also ich habe tatsächlich wirklich, also es ist nicht nur so ein blöder Spruch oder so, ich habe wirklich schon zu Schulzeiten es wirklich spannend gefunden, was diesen Journalistenberuf ausmacht, dass man einfach vor allem Dinge herausfindet, die vielleicht andere nicht so gerne haben, dass das herausgefunden wird. Und insofern, ich kannte das Wort natürlich investigativ nicht und bin auch, muss ich auch gestehen, jetzt auch bei diesem Wort immer so ein bisschen verhalten, weil man denkt dann immer, ja, das sind ja die, die dann irgendwie Watergate enthüllt haben und so weiter. Ich glaube, diese Art der Berichterstattung, die passiert einmal in 100 Jahren. Insofern der Unterschied, der da sicherlich gemacht wird, da kann man vielleicht auch nochmal getrennt voneinander sprechen. Also ich habe zumindest mal, als ich angefangen habe nach dem Studium bei der Axel Springer Akademie, bei unserer Journalistenschule hier, danach war ich bei der BZ. Und da habe ich schon relativ frühzeitig gemerkt, dass ich es weniger spannend finde, in der Politikberichterstattung über Berlin wiederzugeben, was der eine sagt, was der andere sagt, sondern dass ich es eher spannend finde zu sagen, was wollte der andere vielleicht gar nicht sagen und oder was wollte er ja vielleicht verheimlichen oder wie auch immer. Und da habe ich eigentlich schon angefangen, eher in die Richtung zu gehen und habe dann immer wieder auch zielgerichtet dann auch die Kontakte dahingehend geknüpft, dass ich gesagt habe, naja, also ich bin jetzt tatsächlich nicht derjenige, bei dem du die Botschaften abgibst. Dafür gibt es andere, die das auch besser einordnen können. Aber wie ist das denn eigentlich bei dem Thema so und so und so? Und dann habe ich dadurch eigentlich gelernt, dass das wirklich sehr viel Spaß machen kann. Und bin dann, glaube ich, nie jetzt so bewusst, aber bin dann im Prinzip in diese Schiene reingerutscht und mache das total gerne bis heute.
Jetzt sind Sie ja der Chef der Investigativeinheit der Premium-Gruppe. Mhm. War das schon relativ früh klar bei Ihnen, ich will auch Chef werden tatsächlich?
Nee, also ich war nach der BZ-Zeit, ich war dann bei der BZ-Chefreporter, dann bin ich als Redakteur zur Bild am Sonntag gegangen nach 5-6 Jahren bei der BZ. Und wir waren da zusammen 2 Jahre lang unter Karin Oetzkens, der ja dann später auch bei Business Insider war, so wie ich, und Jan Wehmeyer. Und als es dann darum ging, dass wir dann wechseln wollen, da war dann mal so der Punkt, dass ich gesagt habe, so jetzt nach 7 Jahren, 8 Jahren, finde ich, kann man auch mal eine Führungsverantwortung übernehmen. So, das war eigentlich so dieser Punkt. Und bei mir war da eigentlich und das war ein sehr, sehr guter Rat, den Karin mir damals gegeben hat, du bist eigentlich dann eine gute Führungskraft, wenn du dich über den Erfolg von etwas freust, von einem Mitarbeiter, genauso als wenn es deine eigene Leistung wäre. Und ich habe einfach gemerkt, genau das war dann auch der Punkt. Also ich habe dann wirklich ein sehr, sehr junges Team übernommen bei Business Insider, die sozusagen sehr hungrig waren, Dinge rausfinden, Remi-Demi machen und so. Also es war total toll. Und ich habe mich wirklich einfach gefreut, wenn die einen journalistischen Erfolg hatten, den sie vielleicht dann vorher so nicht hatten und nur man so ein bisschen Leitplanken geben konnte. Und die haben sich einfach total toll entwickelt und haben jetzt auch wirklich super Aufgaben hier in der Premium-Gruppe.
Stichwort Premium-Gruppe, es hat sich ja in den vergangenen Jahren ordentlich was verändert bei Ihnen im Haus. Aus der Rolle bei Business Insider ist eine Rolle in der übergeordneten Premium-Gruppe geworden. Sie arbeiten für Welt, Sie arbeiten für Politico, Sie arbeiten für Business Insider, also drei starke Marken. Wie sieht denn Ihr Investigativteam heute aus?
Kleiner als erhofft, muss man sagen, und kleiner als man denkt. Wir sind insgesamt fünf Leute, die das machen. Also da bin ich jetzt auch mit eingerechnet. Das ist sozusagen der ursprüngliche Kern dieses Teams, ist das Weltinvestigativressort. Und die waren ja sehr stark geprägt über die Arbeit innere Sicherheit und so weiter. So, und dann bin ich mit reingekommen, dann kam noch ein Kollege rein, den ich auch aus Business Insider Zeiten in meinem Team war. Und wir haben sozusagen diese Wirtschaftsthematik noch ein bisschen da mit reingebracht. Und also wir sind gar nicht so viele, aber ich bin sehr stolz darauf, was die Kolleginnen und Kollegen dann aber immer täglich immer noch schaffen.
Ich wollte gerade sagen, Sie entwickeln einen gewissen Impact ja durchaus mit Ihrer Arbeit. Ist das eigentlich einfacher für Sie, Journalismus und auch investigativen Journalismus zu machen, als für eine Lokalzeitung oder für einen Blog, weil Sie den mächtigen Axel Springer Verlag dann doch im Hintergrund haben, der im Zweifelsfall, wenn irgendwas schief geht oder wenn dann eine Recherche vor dem Anwalt oder bei Gericht landet, dann doch schon volle Taschen hat?
Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also da haben wir wirklich einen großen Vorteil, dass wir eine Rechtsabteilung haben mit mehreren Juristen, denen, das habe ich übrigens gerade vor unserer Aufnahme nämlich tatsächlich auch gemacht für eine Geschichte, dass man denen einfach den Text schickt und dann schauen die rüber und dann, wenn dann trotzdem irgendwas schief geht, dass die natürlich dann auch das dann übernehmen und dann eben auch vor Gericht dann sprechen. Und natürlich muss man auch einfach sagen, es ist eine Geldfrage. Also viele Lokalmedien, und das ist mir auch total bewusst, können sich das nicht leisten. Und da haben wir einfach ein Riesenglück. Und ich würde mir auch wünschen, dass im Endeffekt man eigentlich bei dem, ja, im Bereich auch mit Lokaljournalismus trotzdem davor keine Sorge hat und dass man trotzdem da auch vielleicht das ein oder andere Geld doch investiert. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich das lohnt, weil ich glaube, dass wir gerade in den heutigen Zeiten, wo wir ja ein unfassbar großes Medienangebot haben, ob das überregional ist oder ob das regional ist, ist völlig egal. Die Leute können sich aussuchen, wo sie etwas lesen. Wir sind nicht mehr der Gatekeeper, wie wir das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Die können über Social Media sich das anschauen, sie können über KI sich das anschauen und die Informationen bekommen. Da glaube ich schon, dass Journalismus nur dann Erfolg hat, wenn ich einen Unterschied aufzeige, wenn ich deutlich machen kann, mein Medium hat Geschichten, die eben nicht woanders sind. Und ob man das jetzt investigativ nennt, ob man das Recherche nennt, ob man das jetzt exklusiv nennt, wie auch immer, völlig egal. Ich glaube, dass diese Art der Recherche auf jeden Fall und die Art der Geschichte, dass das den Unterschied macht und dass man dann schon auch am Ende langfristig auch einen wirtschaftlichen Erfolg hat. Denn dann kommen die Leute auch. Das haben wir auch gesehen. Also wir haben auch bei Business Insider, haben wir ja bei null angefangen. Business Insider Deutschland war quasi eine Auskopplung, eine deutsche Auskopplung, nachdem wir bei Axel Springer das dann 2015 gekauft hatten, die amerikanische Marke. Und da war es ja so, dass wir sehr stark ursprünglich mal Berichte hatten, wo man mehr oder minder eigentlich das zusammengeschrieben hat, was ich auch woanders gefunden habe.
Oder was die US-Kollegen geschrieben haben.
Ne? Was die US-Kollegen geschrieben haben. So. Und wir haben es wirklich geschafft, das kann man heute noch sehen, dass wir mit eigenen Geschichten am Ende mehr Abos zum Beispiel gemacht haben. Ungefähr so 10% in dem Jahr, wo wir dann am Ende dann wo es dann die Premium-Gruppe dann auch gab, dass wir 10% mehr Abos gemacht haben, als mit den Geschichten, die eigentlich vermeintlich unsere Kerngeschichten waren, aber die ich natürlich fairerweise auch woanders dann gefunden habe, wenn ich danach suche. Insofern, da ist ein totales Potenzial da. Und man muss ein bisschen auch den Mut haben zu sagen, ich gehe da rein und ich mache da auch und investiere vielleicht auch ein bisschen.
Wenn man jetzt recherchiert, vielleicht auch mal Dinge herausfinden will, die die Firmen oder die Menschen, über die man recherchiert, nicht an die Öffentlichkeit bringen möchten. Gerade im Lokaljournalismus stelle ich mir das auch noch ein bisschen schwieriger vor, weil die Flughöhe natürlich eine etwas niedrigere ist. Im Zweifelsfall begegne ich demjenigen, der über den ich geschrieben habe, am nächsten Tag gleich wieder beim Bäcker oder sonst wo oder im Fußballstadion, wenn es um den örtlichen Verein geht. Da sind Sie auch ein bisschen auf der sicheren Seite, oder?
Naja, also sagen wir mal so, mittlerweile ist es schon so, dass dann auch da wirklich sehr viele Anwälte unterwegs sind und dann nochmal danach Redebedarf haben. So. Mhm. Also das ist schon da. Also ja, ich meine, ich kenne das ja aus der BZ-Zeit auch. Also ich weiß auch noch, dass wir da Geschichten gemacht haben. Da war es zum Beispiel so, dass ich eine Geschichte gemacht hatte, dass der damalige CDU-Generalsekretär und Landeschef und ja inzwischen nicht mehr Spitzenkandidat Kai Wegner beispielsweise damals, obwohl er öffentlich immer noch gesagt hat, wie toll es doch ist, wenn er mit seiner Familie dann frühstückt und so weiter, dass er längst gar nicht mehr bei seiner Familie lebte, weil er bereits schon eine neue Liebschaft hatte. Und wir haben die Geschichte gemacht und ja klar, wenn man dann am nächsten Tag zu einem Pressetermin vielleicht dann da ist und soll ich dann fragen, dass man da jetzt nicht unbedingt liebevoll in die Arme genommen wird, das ist klar, das versteht man auch. Ich habe aber schon zu Lokalzeiten und genauso auch wie jetzt hier, sagen wir mal, mit der bundesweiten Brille, aber immer den Eindruck gehabt, wenn man, ich sag's jetzt mal flapsig, wenn man allen einen auf den Sack geht, dann ist man nicht in einer Schublade drin. Und wenn man nicht in einer Schublade drin ist, dann haben selbst die, die man kritisch, sagen wir mal, behandelt an einer Stelle, trotzdem so einen gewissen Respekt davor. Und ich glaube, dass dann für den Moment ist natürlich dann immer ärgerlich ist, dass da irgendwas rauskam, was man nicht wollte oder so. Aber dass dieser Respekt dann doch schon etwas, sagen wir mal, eine gewisse Anerkennung dann schon ausmacht. Mhm. Und wenn man dann eben sagt, okay, also eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, egal ob das jetzt der Sparkassenchef um eine Ecke ist oder ob das jetzt der Bundeskanzler ist oder so. Oder ob das die jemand ist, ein SPD oder CDU oder Grüne, AfD, Linke, was auch immer. Wenn jeder gleich behandelt wird, dann akzeptieren die Leute das schon und dann ist das auf lange Sicht schon so, dass Leute, die, sagen wir mal, über die ich auch schon selber kritisch berichtet habe, am Ende trotzdem auch noch mit einem geredet haben. Mhm. Also es gibt viele Leute, die wir wirklich, also die teilweise auch ihre Karriere verloren haben, mit denen ich aber heute trotzdem noch sprechen kann, ganz normal.
Gut, das erlebe ich tatsächlich auch in meiner Arbeit hin und wieder. Dennoch, wenn man recherchiert, wenn man investigativ tätig ist, also als Eigenschaft eine gewisse Resilienz braucht man schon, oder? Was muss man noch mitbringen, um ein guter Investigativjournalist zu werden? Wir wollen ja ein bisschen Investigativwerkstatt auch machen.
Ja, klar. Also, ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass man auf Leute wirklich zugehen kann. Und das ist jetzt nicht so ein Spruch, Opa erzählt, sondern das ist wirklich etwas, was mir in den letzten zwei, drei Jahren besonders aufgefallen ist, dass gerade, ich meine, ich bin 43, das klingt wirklich furchtbar, ja, aber wenn die jüngeren Leute, dass die wirklich ein Stück weit es verlernt haben, einfach offen auf Leute zu gehen. Also es gibt wirklich, ist nicht alle, ne, aber
und den Telefonhörer in die Hand zu nehmen.
Und den Telefon, ne? Ganz krass, ja, total. Also wenn man sagt, dann ruf doch da mal an, dann gucken die einen an und sagen, wie Telefon, hä? Also Journalismus ist ein People's Business. So, es ist egal, ob ich das investigativ mache, ob ich Wissensredakteur bin oder ob ich Lokalredakteur bin, völlig wurscht. Wenn ich nicht mit Menschen umgehen kann, wenn ich nicht neugierig auf Menschen zugehen kann und wenn ich nicht einfach, wenn ich auch Angst habe, mit denen zu reden, dann sollte man lieber irgendwas anderes werden. So. Das ist aber die Grundvoraussetzung, weil wenn ich das kann, dann habe ich auch die Grundvoraussetzung dafür, dass ich auch ein Netzwerk aufbauen kann, und das ist natürlich das, was entscheidend ist. Ich kriege immer wieder dann auch die Frage, ja, aber wie hast du das gemacht und so weiter. So.
Wäre jetzt auch gleich eine meiner Fragen.
Also, ja, sehr gut, ich wusste es.
Wie geht das überhaupt mit dem Netzwerk aufbauen?
Ja.
Ich schätze mal, gerade so der Anfang, gerade der erste Schritt, wenn es darum geht, okay, ich möchte jetzt an der Stelle was rausfinden bei Firma XY womöglich, ich kenne da aber gar niemanden, ich habe nur was gehört oder man munkelt. Ja. Wie geht man da vor?
Also, wie gesagt, erstmal neugierig sein und keine Angst haben, zum Telefonhörer zu greifen. Das ist, glaube ich, erstmal der grundsätzliche Rat. Was ich erfahrungsgemäß durchaus auch funktioniert hat, war, sich immer die Frage zu stellen, wer hat denn das größte Interesse zu sprechen? So, wenn ich also zum Beispiel ein Unternehmen habe, was in einer wirtschaftlichen Schieflage ist und gerade vielleicht dabei ist, Menschen zu entlassen, dann ist es natürlich, sagen wir mal, naturgemäß derjenige, der am meisten Interesse hat, der Betriebsrat. Wenn ich aber nicht weiß, wer der Betriebsrat ist, dann ist es ganz oft so, und da muss man dann, aber das lernt man dann auch am Ende irgendwann, dann weiß ich natürlich, häufig sind Betriebsräte Mitglied einer Gewerkschaft. Und die Gewerkschaften wiederum sind in Ortsverbänden untergliedert. Also rufe ich zum Beispiel den Ortsverband der Verdi an, aus dem Bereich, wo zum Beispiel das Unternehmen sitzt. So, und dann sage ich einfach, was ich will. Und ob da man nicht mal vielleicht eine Kontaktmöglichkeit ist zum Betriebsrat. Und ich habe wirklich, muss ich sagen, würde ich jetzt mal, also keine Statistik geführt, aber von 10 Mal so probiert, würde ich sagen, 7 bis 8 Mal hat es funktioniert. Dann hat irgendwann halt auch mal der Betriebsrat angerufen. Und dann hat man ja schon quasi ja den Fuß eigentlich in der Tür. Das heißt also, wer ist derjenige, der am ehesten ein Interesse hat zu reden? Ich glaube, diese Frage kann man sich eigentlich auch in vielen Bereichen zu stellen. Zum Beispiel, wenn ich einen Aufsichtsrat gerne irgendwie mal gucken will, was ist denn da, weiß ich was, bei der Commerzbank oder so, ja, dann funktioniert das da genauso. Ich habe je nach Thema jemanden, der da vielleicht eher redet, und das sind häufig natürlich die Arbeitnehmervertreter. So, und ich mache das heute noch, dass ich einfach mir eine Liste mache, schaue, wer ist denn da, und ich telefoniere im Zweifelsfall einfach ganz stumpf ab. Und wenn da 15 Aufsichtsräte vielleicht da sind, wenn es vielleicht einer ist. So, aber der eine, der hilft mir vielleicht dabei, zu einem nächsten zu gehen. Und das funktioniert so, das ist mühsam, ja, aber das funktioniert erstaunlicherweise immer wieder.
Und man muss es wahrscheinlich auch damit klarkommen, dass man am Telefon nicht immer nur auch mit Wattebäuschen beworfen wird, sozusagen. Ja,
ja, also natürlich gab es dann auch Momente, dann, wo einfach gar nichts gesagt worden ist und aufgelegt worden ist. Dann gibt es Momente, wo dann, was bilden Sie sich eigentlich ein? Dafür haben wir Pressestellen oder so. Mhm. Ja, ja, gut, klar. Aber ich meine, da ist mir auch klar, da hätte ich auch anrufen können. So, aber da käme ich ja nicht zum Ziel. Also das ist auch klar. Ja, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie wirklich massiv mal beschimpft worden ist. Jedenfalls kann ich mich da nicht dran erinnern. Dass man natürlich mit, sagen wir mal, damit klarkommen muss, dass man da halt im Zweifelsfall nach 15 Telefonaten immer noch nicht an den gewünschten Informationen ist, das kann passieren. Aber dann muss man sich halt überlegen, gut, wen gibt's denn da noch? Aber das funktioniert.
Heute haben Sie ja investigativ schon einiges auf Ihrer Liste, auf Ihrem Kerbholz sozusagen. Wie ist das heute? Kommen die Leute, weil sie wissen, mit bestimmten Themen, kommen die von alleine zu Ihnen im Zweifel?
Ja, also auch. Also das ist tatsächlich so, dass mittlerweile, und das ist natürlich sehr schön, die Leute, mit denen man auch mal tatsächlich in anderem, eher in kritischen Zusammenhang kommen, Anwälte, PR-Berater oder so weiter, wenn die vielleicht dann doch festgestellt haben, insofern auch nochmal so ein bisschen so dieses Thema des christlichen Weltbilds, wenn die festgestellt haben, oh ja, mit dem kann man reden, der ist offen, der verarscht mich nicht auf gut Deutsch, dann komme ich da mal hin, weil ich das Vertrauen dazu habe. Und das ist wirklich die größte Währung und was man wirklich braucht. Man muss mit den Menschen einfach so umgehen, dass sie Vertrauen haben. Und wenn ich Vertrauen habe, dann kommen die Leute auch immer wieder, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Und das passiert schon sehr oft, muss ich sagen, toi, toi, toi. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sich dann anonym melden. Das gibt's auch. Das ist aber eher nicht so viel, ehrlicherweise. Also diese ganzen Whistleblower-Briefkästen, die es ja dann immer mal so in den letzten Jahren mal so der große Hype war. Ich finde persönlich, das ist ein bisschen überbewertet. Mhm. Da kommt nicht so wahnsinnig viel. Das wird dann doch irgendwann dann manchmal gekapert von Leuten, die mehr, sagen wir mal, auf Aufmerksamkeit aus sind, als wirklich um eine spannende Geschichte. Ja, aber natürlich muss auch ich immer noch anrufen, wenn ich jemanden habe. Auch das muss ich tun. Aber ich habe natürlich einfach das große Glück, dass ich ja mittlerweile in meinem Handy schon eine ganz ordentliche Anzahl von Kontakten da sind, und dann habe ich es natürlich ein bisschen einfacher, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, da hat der vielleicht da mal irgendwas gemacht, dann rufe ich den jetzt an, und das ist ein bisschen zielgerichteter. Aber grundsätzlich mache ich das heute, zu überlegen, wer hat ein Interesse daran zu telefonieren, dann rufe ich da an, mache ich das genauso, wie ich das vielleicht vor 15, 20 Jahren gemacht habe.
Einerseits fragt man sich, wer hat Interesse, was mitzuteilen. Andererseits muss man als Journalist natürlich auch ein bisschen aufpassen. Lasse ich mich jetzt hier von jemandem womöglich instrumentalisieren und von den Karren spannen? Wie ist da Ihr Bullshit-Detektor sozusagen eingestellt?
Der ist schon ausgeprägt. Das muss man schon sagen. Das höre ich auch immer wieder mal dann gerade von jüngeren Kollegen, ja, aber der wollte vielleicht nur das, oder aus dem, weil er da irgendwie, weiß ich was, einem was auswischen wollte oder das, und kann man das denn jetzt irgendwie nutzen? Ich glaube, wir müssen uns als Journalist einfach mal ehrlich machen und sagen, egal was wir tun, werden wir ausgenutzt, in Anführungszeichen. So, wir werden immer von Karren gespannt. Ob das der Politiker XY ist, der sagt, ich sag euch das jetzt mal, der wird dann denselben Satz vielleicht oder einen ähnlichen Satz dann halt morgen in einem anderen Medium sagen. Der macht das natürlich ein Stück weit, weil er auf Reichweite aus ist. Das ist total klar und ist auch in Ordnung so. Das würde ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise negativ bewerten. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, guck mal, die haben da dieses und jenes oder Mist gebaut oder so. Natürlich versuche ich zu hinterfragen, warum sagt er mir das? So. Und dann kommt häufig dann, sagen wir mal, sehr ähnliche Stories raus. Also entweder ist man gekränkt, weil man wurde irgendwie schlecht behandelt, oder der andere hat den Job gekriegt, den man selber haben wollte, oder man findet den einfach kacke. So, das muss man auch mal ganz platt sagen. Also da gibt es viele, sagen wir mal, sehr menschliche Emotionen dabei. So, nur das ist nicht das, was mich davon abhält, eine Geschichte zu machen, sondern das, was für mich total entscheidend ist, stimmt die Information, ja oder nein? Hält das einer Gegenprüfung stand, ja oder nein? Dann ist das für mich, sagen wir mal, die Beweggründe wichtig zu wissen, aber für die eigentliche Geschichte nicht entscheidend. So kann man es vielleicht sagen.
Ist es heutzutage eigentlich Standard, dass wenn man eine Geschichte macht als recherchierender Journalist, als investigativer Journalist, dass am Ende fast in jedem Fall ein Anwalt kommt, der eine Abmahnung schickt oder so? Also ist das Standard?
Ja, das hat extrem zugenommen. Also bestimmt bei einem Drittel der Geschichten mittlerweile kommt irgendwas. So, ob das vorher kommt oder ob das nachher kommt, ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich einen gewissen Vorlauf habe, wenn ich die dann konfrontiere und so weiter, dann ist es schon recht oft so, dass dann auch, sagen wir mal, da schon zumindest meine verbale Androhung kommt. Wenn ich die Geschichte fertig habe, dann kommt in der Regel eigentlich fast immer irgendwas. So, und wie gesagt, bei einem Drittel der Geschichten locker. Das ist auch teilweise nervig, und ich merke das auch, dass bei gerade, und wir hatten das ja vorhin mit diesem Frage, was brauche ich so ein bisschen als Journalist? Ich brauche natürlich schon die Resilienz, das abzukönnen. Mein erster Chef hat mir mal damals sozusagen eine Geschichte, oder habe ich eine Geschichte gemacht, eine kritische Geschichte gemacht, und das war das erste Mal, dass ich so einen gelben Briefumschlag bekomme, so ein offizielles Postdokument. Und dann stand natürlich so, wie halt Anwälte das schreiben, also ich verklag dich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und Schadensersatz und so weiter. Wirklich, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ja, ich habe gedacht, meine Karriere ist vorbei, ich kann alles vergessen, ich habe Fehler gemacht. So, der hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, na, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du ein richtiger Journalist. So, jetzt würde ich da auch immer so ein bisschen heute vorsichtig sein, aber ich erzähle die Geschichte schon auch gerne auch meinen eigenen jungen Kollegen, weil ich schon sage, ja, das gehört auch einfach dazu. Also, und das ist auch etwas, wo man auch selber das nicht persönlich nehmen darf. Jeder hat das Recht in Deutschland, aus guten Gründen Dinge anders zu sehen und auch das im Notfall halt auch juristisch durchzufechten. Wenn jemand halt sich ungerecht behandelt fühlt, dann ist das in Ordnung und dann kann der das auch schon machen. So, natürlich ist es auch oft so leider, dass man wirklich dann so denkt, meine Güte, also kommst du auf Ideen, dass das jetzt irgendwie rechtlich sauber sei oder nicht? So, das ist schon aber total fein, das ist das gute Recht. Dafür haben wir die Gerichte und dann wird das auch entschieden und ich muss sagen, unsere Quote, da Dinge zu gewinnen, die ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Aber natürlich macht das schon was mit einem. Also ich habe junge Kolleginnen und Kollegen gehabt, da weiß ich noch, im Zug einmal kam genau dieser, da waren wir auf einer Recherche und dann kam genau so ein Brief. Also die Kollegin, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die hat wirklich geschwitzt. So. Mhm. Und ich habe auch gesagt, du, das ist überhaupt gar kein Problem. Denn wenn Fehler, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Teil, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, also auch gerade ehrlicherweise nicht nur für den investigativen Journalismus, aber auch und vielleicht auch gerade da, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch einfach dazu stehen. Auch ich habe Fehler gemacht. Ich habe mal einen wirklich es war ein Fehler, aber der war mir gar nicht bewusst. Ich habe mal in der Corona-Zeit habe ich mal eine Geschichte gemacht, dass das Unternehmen BioNTech gehackt worden sei. Und ich hatte wirklich eine super Quelle. Eigentlich hätte die es wissen müssen und die hat auch auf mehrere Fragen gesagt, ja, BioNTech. Und dann habe ich BioNTech auch konfrontiert damit und die haben nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann aber bei der Quellenlage müssen wir es irgendwie machen. So. Und dann stellte sich aber leider heraus, dass nicht das Unternehmen BioNTech, sondern BioTech gehackt worden war. So, und das war natürlich scheiße. So. und ich meine, deswegen, also mir passieren dann auch Fehler. So, aber was haben wir natürlich gemacht? Wir haben dann jetzt nicht irgendwie lange gewartet, sondern wir haben dann wirklich innerhalb von, ich glaube, das war eine Stunde, haben sowohl wir als Medium sozusagen sofort alles runtergenommen, haben auch transparent auch dann einen Artikel gemacht, dass wir uns entschuldigen, wir haben das auch auf Social Media gemacht und auch ich persönlich habe einen Post gemacht, wo ich sage, ich entschuldige mich, es war ein Fehler. So. Und auch gar nicht viel rumquatschen oder so und dann irgendwie erklären, weiß ich was, wenn der Eindruck entstanden sein sollte, das, ja, solche Formulierungen kennen wir ja auch aus anderen Kontexten. Nein, sondern sagen, ja, das war einfach scheiße. So, wer und warum, das kann man ja dann nicht erzählen. So, und da kann man sich dann auch noch und nöcher rechtfertigen, dass man da halt einfach so einem Scheißfehler unterlaufen ist. Aber ich finde, wenn man dann dazu steht und wenn man sagt, das räumt man dann auch ab, dann erlebt man auch bei den Anwälten wiederum so ein bisschen diesen Effekt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass ihr das jetzt relativ schnell abräumt.
Mhm. Stichwort, ja. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Es ist ja so, dass wenn ich mich als Medienjournalist mit manchmal anderen Medienvertretern, mit manchmal Leserinnen und Lesern unterhalte, dann höre ich so Sachen wie, ja, ihr Journalisten, ihr könnt ja keine Fehler eingestehen, ihr habt ja ein riesiges Problem damit. Ist das tatsächlich auch eine neuere Kultur, die da kommt, dass man auch wirklich sagt, auch als Journalist musst du dich dann, da darfst du dich nicht hinter irgendeiner Geschichte verstecken, sondern musst bereit sein, auch zu sagen, ja, ich bin jetzt hier voll gegen die Wand gelaufen oder habe einen falschen Weg eingeschlagen?
Also ich wäre jetzt sehr vorsichtig damit zu sagen, das ist eine neue Kultur.
Es hat ja Medienskandale gegeben.
Ja, Spiegel, absolut.
Dinge,
absolut.
Wo dann auch Medien, auch gerade auch in der Corona-Zeit, wo ja viele Medien auch andere Dinge hinterher im Prinzip einsammeln mussten oder hätten einsammeln müssen.
Ja, also ob das jetzt in anderen Bereichen tatsächlich auch schon so klar ist und auch so bewerkstelligt wird, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, dass wir aber gut beraten wären als Branche, wenn wir tatsächlich das als Teil unserer journalistischen DNA auch verstehen, eine Fehlerkultur an den Tag zu legen, die einfach klipp und klar und auch zeitnah sagt, da ist ein Fehler passiert. Ich sehe halt tatsächlich oft noch manchmal so diesen Reflex, naja, aber der hat ja dann doch das oder jenes gesagt. So, das interessiert aber den Leser am Ende nicht oder den Hörer nicht oder den Zuschauer nicht, sondern der stellt fest, da gibt es möglicherweise eine Diskussion. Und ich glaube, wenn man halt schnell und klar reagiert, gewinnt man dann auch. Also wir schimpfen alle beispielsweise über Twitter. Wir haben damals, als wir diese Post gemacht haben, wir haben einen positiven Shitstorm sozusagen bekommen. Ich war wirklich baff. Mhm. Also da waren hunderte Likes, wo gesagt haben, ui, das hätten wir nicht gedacht, das finden sie super und ja, Fehler passieren und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass es halt auch deshalb so wichtig ist, weil wir ja auch leider als Medien ja häufig auch ein Problem haben mit dem Vertrauen, dass die Leute uns vertrauen. Insofern ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, auch zu sagen, wenn wirklich klarer Fehler da ist, dann schnell korrigieren, klar machen, transparent machen. Und dann geht's weiter.
Ein anderer Vorwurf, den investigative Journalisten hin und wieder mal bekommen, ist, die schreiben die Geschichte erst fertig und dann konfrontieren sie, um noch diese Proforma-Statements von dem betroffenen Unternehmen oder den betroffenen Personen zu erhalten. Wie halten Sie es damit?
Das kommt ehrlicherweise wirklich drauf an, auf die Geschichte. Also ja, auch ich schreibe Geschichten, wenn ich eine sehr gute Quellenlage habe, wenn ich das wirklich schriftlich habe, schreibe ich tatsächlich auch einmal vor und konfrontiere dann. Das mache ich aber nicht mit der Absicht, dass mir eh scheißegal, was die dann da quasi erzählen, sondern ich baue das dann da irgendwie nur so ein bisschen ein. Sondern natürlich ändere ich dann auch die Geschichte, sofern es richtig ist. Mir hilft es aber manchmal, mich selber nochmal zu strukturieren und klarer zu machen, was mir möglicherweise fehlt, auch in der Konfrontation. Ich glaube, wenn man das so versteht, dann finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich aber natürlich am Ende eine Geschichte auch schon mit einem gewissen Spin habe und sage, mir völlig egal, selbst wenn die jetzt am Ende sagen, das stimmt nicht und ich ziehe es trotzdem durch, dann gebe ich Ihnen total recht. Das sollte man sein lassen. Und da wäre dann der Vorwurf sozusagen, man macht das hier irgendwie mit einem gewissen Dogma, dann wäre der auch berechtigt.
Axel Springer ist ein großes Unternehmen und manchmal steht auch Axel Springer im Fokus recherchierender und investigativer Journalisten. Das fängt bei Günter Wallraff an, das hat es in der Causa Reichelt gegeben, das hat es aber auch immer mal wieder bei kleineren Geschichten gegeben, sowohl aus unserem Hause als auch von den Kollegen von Medieninsider zum Beispiel. Wie gehen Sie damit um, wenn das eigene Unternehmen plötzlich im Fokus einer investigativen Recherche steht?
Also ich finde erstmal, es völlig in Ordnung, wenn Medienjournalisten auch mal genauer hingucken, was in der eigenen Branche passiert. Und dann finde ich es auch total in Ordnung, wenn man auch eben gerade Axel Springer, ich meine, Axel Springer ist riesengroß hat viele Marken, die super spannend sind. Wenn man da auch mal genauer hinschaut und wenn man auch mal dann schreibt und klar macht, wenn da vielleicht auch Dinge falsch laufen. Ich finde es total in Ordnung und sehe das ehrlicherweise genauso sportlich, wie ich ja umgedreht auch anderen Unternehmen Vorwürfe mache. Ich glaube, es wäre sehr fatal im Selbstverständnis, wenn man glaubt, das, was mit dem Maßstab, mit dem ich an andere gehe als Journalist, wenn der plötzlich für mich nicht selber gilt. Ich glaube, da sollte man sehr, sehr entspannt reagieren darauf und vielleicht auch mal den einen oder anderen auch mal sagen, ja, dann komm vorbei, wir quatschen mal, wir reden mal und vielleicht ist auch dein Eindruck einfach falsch und ich erkläre dir mal Dinge. Das kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an, aber ich habe damit kein Problem.
Hin und wieder sind Sie selbst ja auch medienjournalistisch tätig oder waren Sie tätig, wenn ich an den RBB-Skandal denke, an die Schlesinger-Affäre. Wann war Ihnen bei dieser Geschichte klar, das ist jetzt nicht nur so ein Einzelfall, sondern das ist ein Ding, das erschüttert das gesamte Mediensystem, den kompletten öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Also das ist ja eine Geschichte entstanden, die wir noch bei Business Insider gemacht hatten. Da war ja auch noch vor allem Jan Wehmeyer federführend dabei. Da hatte dann ja auch Kajan Özkens noch vieles gemacht. Also ich glaube, uns war in dem Moment klar, das wird jetzt was Größeres, als wir auch immer wieder gemerkt haben, dass die dpa zum Beispiel drauf einsteigt. Und wirklich auch immer wieder. Vor allem aber, würde ich sagen, war klar, jetzt kann es kippen, als Schlesinger damals in einer internen Kommunikation behauptet hat, das ist ja alles Schwachsinn und das ist ja alles Käse und sozusagen zum Gegenangriff geblasen hat und angefangen hat, dann zu sagen, so, wir zeigen es denen mal. Weil da war klar, nach der Quellenlage, die da war, das kann sie nur verlieren. So, und natürlich ist es Gott sei Dank auch noch so, wenn die Glaubwürdigkeit natürlich dann irgendwie dann kaputt ist, dann hat das Konsequenzen und dann wird das auch größer. Und als dann natürlich auch so Geschichten kamen wie der Massagesessel da im Audi und all solche Sachen, die ja eigentlich eine Nebensächlichkeit sind, Aber dann war total klar, das kann sie nicht mehr gewinnen und dann wird das auch größer und dann wird sie auch am Ende dann irgendwo nicht mehr zu halten sein.
Ja, aber das hat ja auch aber Auswirkungen auch auf andere ARD-Sender gehabt.
Ja, ja, das total.
Plötzlich
ja.
gibt es eine andere Transparenz im Umgang mit den Gehältern. Es gibt auch eine andere, auch einen anderen Rechtfertigungsdruck für die Intendantengehälter, für die außertariflich bezahlten Mitarbeitenden. Das ist ja schon eine Geschichte, die unsere Branche verändert hat und auch immer noch verändert. Ja. Ja, viele der Dinge, die damals passiert sind, sind ja auch jetzt in den Reformstaatsvertrag mit eingeflossen. Mhm. Viele Überlegungen daraus.
Also ich glaube, was und das gilt tatsächlich auch für andere Geschichten, ich glaube, man braucht schon einen gewissen Resonanzboden auch in der Politik. Also als die Politik dann auch angefangen hat, Druck selber auch auszuüben, ob das jetzt der Rundfunkrat war oder ob das dann teilweise auch Länder waren und es da immer mehr Stimmen gab. Da ist natürlich schon der Punkt gewesen, dass man dann immer wieder sieht, okay, jetzt tut sich da was. Mhm. Das schafft man manchmal dann nicht aus eigener Kraft heraus. Mhm. So, da braucht es dann eben doch dann auch mal andere Medien, die da mit einsteigen. Da braucht es eben diesen politischen Resonanzboden, der das dann auch nochmal verstärkt. Das stimmt schon. Also ich glaube, dass wir schon in der Tat mit der Geschichte auch dazu beigetragen haben, dass sich ein System, sagen wir mal, verändert. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, verändert hat. Mhm. Ja, also da sehen wir immer noch, auch übrigens beim RBB, immer noch Punkte, wo wir sagen, da hat sich aber erstaunlich wenig getan in der Kultur sozusagen, in der Art und Weise, wie gehe ich damit um, dass ich hier eben nun mal ein gebührenfinanziertes Unternehmen bin. Da muss ich einfach anders agieren, genauso wie Politik dann anders agieren muss, wenn es um Steuergeld geht. Und natürlich war das dann der Punkt, der von uns aber nie intendiert war. Also wir freuen uns natürlich schon, wenn Dinge dann auch Konsequenzen hat, ja, gar keine Frage. Aber das war von uns nie intendiert. Insofern haben wir das auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie das ganze System da irgendwie auf links drehen. Das war nie so, muss man sagen.
Wenn ich mich an die Anfänge des RBB-Skandals erinnere, da gab es durchaus Stimmen im Öffentlich-Rechtlichen, die dann gesagt haben zu den Whistleblowern vielleicht auch eher so global gesprochen an die Kontakte, die sie ja in die öffentlich-rechtlichen Redaktionen und Unternehmen haben. Leute, warum geht ihr damit zu Springer? Die wollen uns doch eh nichts Gutes. Die sind doch eh komplett gegen uns. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk für Springer so eine Art Erbfeind oder war es damals?
Also sagen wir mal so, ich würde sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich schon ein harter Konkurrent für private, privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen ist und natürlich schon auch einfach einen Wettbewerbsvorteil in Bereichen hat. Mhm. Aber für uns war es immer wichtig und ist für uns ist auch heute immer noch wichtig, dass wir aber das eben tatsächlich nicht dogmatisch sehen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für einen Bereich, wo wirklich exzellente Journalisten arbeiten, die auch wirklich tolle Geschichten machen und super Journalismus betreiben. Es wäre fatal, ihn abzuschalten quasi. Das wäre ein völlig falsches Signal. Vor allem ein falsches Signal, wenn man ja bedenkt, dass unsere privatwirtschaftlich organisierte Bereich ja wirklich in den letzten Jahren so massiv unter Feuer gekommen ist. Werbeetats etc. pp., die Kraft von Google, KI jetzt. Da braucht es aus meiner Sicht, aus gesamtgesellschaftlicher Sicht schon auch nochmal jemand, der da, sagen wir mal, etwas freier agiert. Ich würde mir aber trotzdem schon immer noch hoffen und wünschen, und da gucken wir dann schon auch immer wieder, auch heute noch genau hin, wie dann aber mit diesem Geld umgegangen wird und dass das eben auch schon sehr verantwortungsbewusst gemacht ist. Und da glaube ich, dass mancher Person da immer noch heute noch nicht dieses Fingerspitzengefühl hat und dieses Bewusstsein hat.
Können Sie konkret werden? Es wäre auch meine Frage gewesen, haben die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse inzwischen daraus gezogen aus dem Schlesinger-Skandal oder eben nicht?
Also Sie werden heute sehr wahrscheinlich keinen Massagesitz mehr in einem Audi der Intendantin finden. So. Und man wird jetzt auch nicht irgendwie da einen auf Prunk machen oder so. Ich meine, das hat man auch damals nicht gemacht. Aber zumindest mal, da wird man schon bewusster das machen. Aber Ich glaube schon, dass beispielsweise auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich sehr genau überlegen muss, ob es wirklich, und es ist ja immer noch so, zeitgemäß ist, wenn man zu einem Termin gleich mit mehreren unterschiedlichen Redaktionen quasi aus demselben Beritt kommt. Also dass ich dann irgendwie den Hörfunk dabei habe, das Fernsehen dabei habe, den Text dabei habe. So. Mhm. Mir ist schon bewusst, dass das unterschiedliche Produktionen sind. Also das wissen gerade wir hier auch in der Premium-Gruppe, wir bedienen ja auch alles. Das ist schon eine andere Herangehensweise, aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr genau drauf achten. Das Zweite ist, wenn ich mir anschaue jetzt zum Beispiel die aktuelle Intendantin des RBB, dann stellt man schon fest, man verkauft immer noch Veränderungen, Einsparungen als Strukturreform, die plötzlich alles immer besser machen. Wenn man dann aber genauer hinschaut und dann feststellt, naja, man tauscht Personal aus, aber man spart ja entgegen des Eindrucks, den man vermittelt, nicht, weil die Personen, die dann dort selber immer noch sind, immer noch ihr Gehalt und ihr sehr, sehr gutes Gehalt bekommen, dann stelle ich mir schon die Frage, was sollte das jetzt eigentlich vermitteln? So, also sollte das jetzt wirklich vermitteln, ich will sparsamer agieren? Das funktioniert so nicht. Und ich glaube, diese Art der Doppelmoral klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend. Das meine ich, das ist, ich würde es ein bisschen abschwächen, aber sagen wir mal, so dieser doppelte Standard, den man dann ein Stück weit im Öffentlich-Rechtlichen hatte und auch gerade beim RBB hat, den nehme ich immer noch wahr.
Zu den Turi 2 Hörerinnen und Hörern gehören auch Leute, die in der PR arbeiten, Pressesprecherinnen, Pressesprecher. Aus Ihrer Sicht, wie sollte ein Pressesprecher reagieren, wenn er von Ihnen eine Anfrage, eine Konfrontation kriegt und er dann plötzlich merkt, oh Gott, da hat jetzt Lars Petersen zu uns recherchiert, jetzt kommt gleich die große Enthüllung und wir sind erstmal völlig überfordert in der Presseabteilung. Also wie ist aus Ihrer Sicht der ideale Umgang mit so einer Konfrontation, wenn sie zu einem Protagonisten kommt?
Also ich würde erstmal grundsätzlich empfehlen, im Zweifelsfall mal anrufen, mal sprechen. So, mal im Hintergrund sprechen, mit uns kann man auch gut im Hintergrund sprechen und dass man dann halt eben mal sagt, okay, der Fall ist vielleicht so oder so oder bedenkbar oder was auch immer. Also man kann schon mit uns ganz offen über Dinge dann auch mal reden. So. Was aus meiner Sicht der schlechteste Fall wäre, wenn man halt komplett Kommunikation blockt. Das funktioniert nie, weil man wird auch nie die Geschichte ja verhindern können. So. Das heißt, ich weiß natürlich auch, dass viele Pressesprecher dann sozusagen sagen, da kommt was, man bespricht das dann und dann kommen die Anwälte. So. Und natürlich haben die Anwälte immer die Tendenz dazu zu sagen, sag da bloß nichts dazu. Das mag aus der juristischen Logik das ein oder andere Mal auch richtig sein. Auf der anderen Seite würde ich immer empfehlen, vorher sich mal zusammen mit der Unternehmensleitung oder mit den Verantwortlichen mal einmal kurz zurückzunehmen, zu sagen, okay, wie sehen wir denn das? Also ist das jetzt richtig oder hat er uns da erwischt? Oder ist das etwas, was einfach wirklich falsch ist, weil der irgendwie, was weiß ich, falsche Annahmen, falsche Unterlagen, was auch immer hat? So. Und in jedem Fall würde ich immer das Gespräch suchen und dass man dann zumindest mal auch, glaube ich, die Chance hat, die Perspektive, die man selber dann auch vielleicht hat, dass man die dann auch entsprechend dann unterbekommt. So, wir sind da schon sehr fair.
Und Salamitaktik ist auch nicht unbedingt sinnvoll, nur so viel zu geben wie gerade.
Ja, also da bin ich auch, also da muss ich auch sagen, da bin ich dann auch teilweise sehr, sehr hart. Also ich überlege mir bei meinen Anfragen schon sehr genau, wie viel Zeit gebe ich dann und überlege mir schon genau, ist das wirklich machbar? In der Regel gebe ich 24 Stunden Zeit, wenn es, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie 300 Fragen sind, ist mir schon bewusst. Wenn dann jemand kommt und sagt, und ich auch den Eindruck habe, dass das wirklich ehrlich ist, wir schaffen es nicht, ist urlaubsbedingt, keine Ahnung was, so, dann ist es schon etwas, wo ich dann auch mal sage, ja gut, okay, wenn das dann irgendwie geht, dann komm, dann müssen wir es halt irgendwie machen. So. Wenn ich aber den Eindruck habe, es geht eigentlich nur darum, Zeit zu schinden, um irgendetwas noch zu regeln oder so. Und ich dann schon sage, so, allerspätestens jetzt aber, nicht 13, sondern 15 Uhr, dann drücke ich um 15 Uhr eins auch auf einen Knopf. Also das haben wir ganz oft schon auch mal erlebt, dass die Leute versuchen, ja, entweder nicht zu antworten oder immer später und vertrösten einen und dann kommt dann doch am Ende irgend so ein nichtssagendes Statement, das ist das eine. Das andere ist, es bringt in der Regel nichts zu sagen, ja, da könnte was sein. Punkt. So, und dann muss man am Ende doch irgendwie einräumen, ja, das war einfach total schwierig, weil da und da und da. Also man sieht es einfach, ob das, ne, wir haben gesprochen, Schlesinger. Schlesinger hat auch am Anfang gesagt, hey, war überhaupt nichts. Jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir werden jetzt zeitnah eine Geschichte machen, dass der Windparkbetrüger Hendrik Holt aus dem Knast heraus einen Flughafen gekauft hat, nämlich den in Rostock-Lage vorigen Jahr. Eine schöne, bunte Geschichte, wie ich finde. Und da habe ich dann natürlich auch angefragt, die Presse oder die Geschäftsführerin der sozusagen des Käufers. Mhm. Und die hat mir dann auch erstmal gesagt, nö, also ist nix. So, dann habe ich gesagt, ist das jetzt wirklich die letzte Antwort? Mhm. Und dann kam, naja, also dann hat man plötzlich doch nicht mehr die Verbindung zu Holt dementiert. Aber da gäbe es ja noch das und das. Dann sage ich, ja, aber was denn? So, und merke, dann kommt wieder nichts. Und da ist bei mir dann irgendwann auch dann der Punkt, dass ich sage, so, nee, dann muss man jetzt einfach mit den Konsequenzen dann sehen. Aber eben nicht, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, nicht aus einer gewissen, jetzt will ich das auswischen, Zeichen, sondern ich muss natürlich schon sicher sein, dass meine Geschichte dann auch trägt. Ne? Aber wenn ich der Meinung bin, die trägt, die Rechtsabteilung hat drüber geschaut, dann ist irgendwann auch mal Feierabend.
Mhm. Wir sind schon deutlich über die 45 Minuten, die wir normalerweise im Turi 2 Podcast hier so machen. Das finde ich auch super, aber an dieser Stelle ziehen wir einen Schlussstrich und sagen, ich kann noch empfehlen, Lars Petersen hat auch einen Podcast und zwar Macht und Millionen, haben wir eben schon angesprochen, wird auch hier in diesem Studio, in dem wir heute sein dürfen, produziert. Und da gibt es noch viel mehr Einblicke in seine investigative Arbeit und in die investigative Arbeit der Kollegen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Hin und wieder ist das auch mal ein Hörtipp bei Turi 2. Also gerne auch da mal drauf achten. Lars Petersen, ganz vielen Dank für die Einladung. Heute ganz vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.